wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen hier aus Hannover. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Unser CFO Dr. Jan Wicke wird Ihnen gleich das Ergebnis der Talanx-Gruppe des ersten Quartals vorstellen. Ich hoffe, dass Ihnen die Unterlagen vorliegen. Wir haben sie um 7.30 Uhr verschickt. Falls nicht, finden Sie sie auf unserer Webseite talanx.com. Ja, wir haben uns in diesem Quartal das erste Mal dazu entschieden, die Quartalsmitteilung der Unternehmensmeldung gleichzusetzen. Das heißt, Sie finden keinen Quartalsbericht auf unserer Webseite, sondern nur diese Unternehmensmeldung, dafür aber ein Factsheet, welches einen tiefen Blick in unser Zahlenwerk erlaubt und natürlich diese Präsentation, die wir Ihnen jetzt zeigen werden. Ja, und im Anschluss stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich schlage vor, wir beginnen. Herr Dr. Jan Wicke, bitteschön.
Ja, danke, Andreas. Ja, guten Morgen. Ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht und dass bei Ihnen entweder schon erste Impftermine waren oder in Sicht sind, weil das beschäftigt uns ja auch alle. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute sehr gute Zahlen für das erste Quartal der Talanx-Gruppe präsentieren kann. Warum sind die Zahlen sehr gut? Wenn Sie auf Seite 2 gehen der Präsentation, Andreas, dann sehen Sie, wir wachsen über 9% und damit stärker als der Wettbewerb. Wir haben ein Ergebnis von 277 Millionen und alle vier Geschäftsbereiche tragen dazu bei und positiv erwähnenswert ist es, der Anteil der Erstversicherer mal über 50% bei dem Ergebnis liegt. Die Qualität des Ergebnisses, die Sie in der Combined Ratio sehen mit 96,1, ist wirklich sehr gut und das Ganze geschieht auf Basis einer sehr, sehr robusten Solvency II Kapitaladäquanz von über 200%. Also in der Summe sind wir ganz zufrieden und das hat uns auch bewogen, dass wir unseren Ausblick auf das Jahresendergebnis ein bisschen konkretisieren. Wir haben ja eine Spanne vorgegeben von 800 bis 900 Millionen und ausgehend von einem guten ersten Quartal würden wir erwarten, dass wir am oberen Ende dieser Spanne landen werden. Wenn wir dann weitergehen auf die Seite 4 und mal so zwei, drei Highlights aus Gruppengesamtsicht reflektieren, da ist zuerst zu sagen, dieses Wachstum von 9%, was Sie ganz oben in der Tabelle sehen, das kommt aus der Rückversicherung, Sie haben vielleicht auch den Call der Kollegen der Hannover Rück gestern gehört, sowohl aus Schadenunfall dort was stärker als auch aus der Lebensrückversicherung und auch aus dem Industrieversicherungsgeschäft, was bei uns sehr, sehr schön wächst. Die beiden Retail-Bereiche, also Retail International und Retail Deutschland, sind dagegen eher flat, was auch eine Auswirkung der Corona-Pandemie ist. Jetzt würde ich Sie bitten, einfach mal ganz unten auf die Präsentation in Return on Investment zu gehen. Den hatten wir im ersten Quartal bei 3,5%. Das ist außergewöhnlich hoch und das wird auch nicht so für das gesamte Jahr sein. Dahinter steht, dass wir im Lebensversicherungsgeschäft zur Bedienung der ZZR-Anforderungen wegen des Niedrigzinsumfelds eine ganze Menge Realisate schon vorgezogen haben. Also es wird sich über das Jahr wieder normalisieren und insofern schlägt hier auch ein bisschen positiver Ergebnis in das gesamte Quartal über. Wenn wir auf Seite 5 gehen, das ist eine Seite, die wir schwerpunktmäßig auch für die Analysten gebaut haben, da haben wir den Versuch unternommen, unser Quartalsergebnis mal ein bisschen zu normalisieren. Sie sehen, wenn Sie die untere Zeile ansehen, dass wir auf der rechten Seite, wir haben 277 Millionen Jahresergebnis und das übersetzen wir in ein normalisierteres Ergebnis von 268 Millionen. Welche Effekte betrachten wir als Sondereffekte? Zum einen Corona, da gehe ich gleich noch tiefer drauf ein, wie uns das im ersten Quartal beschäftigt hat, aber auch eine Restrukturierung eines sehr großen Lebensversicherungsportfolios in den USA, was einen positiven Einmaleffekt von 129 Millionen geschaffen hat. Dann hatten wir Übernahme von Altschäden, die Talanx AG mal übernommen hat aus dem Geschäft eines Tochterunternehmens, wo eine Nachreservierung größere erforderlich war. Und wir hatten dann noch Steuer mit 24 Millionen im Ergebnis belastend. Und dann haben wir einen Sondereffekt gehabt, dadurch, dass wir sehr, sehr viele Private Equity Ausschüttungen im ersten Quartal hatten, die mit einem niedrigen Steuersatz versehen waren und die dazu geführt haben, dass die Steuerrate in Industrial Lines und in der Rückversicherung atypisch niedrig war. Das wird sich auch normalisieren im Laufe des Jahres, hat aber 15 Millionen positiv gebracht. In der Summe sind das dann 268 Millionen, wenn Sie so wollen, normalisiert. Das sollte man jetzt nicht einfach mal 4 nehmen, um das Jahresergebnis zu machen. Es ist bei uns traditionell so, dass das erste Quartal sehr stark ist. Wir haben mal ausgerechnet, dass das seit Börsengang immer 30% des Jahresergebnisses war. Und das liegt einfach daran, dass man im ersten Quartal regelmäßig was mehr realisiert, um dann ein bisschen mit Rückenwind in die Folgequartale zu starten. Auf der Seite 6 finden Sie jetzt mal einen Aufriss über unsere Corona-Belastung und Entlastung, die wir im ersten Quartal haben. Wir addieren ja hier immer alles zusammen, sowohl die Windfall-Profits, die dadurch entstehen, dass in Lockdown-Phasen geringere Mobilität herrscht und in der Konsequenz die Schadenfrequenz im Kfz-Versicherungsgeschäft oder auch bei Einbrüchen eben zurückgeht, weil die Leute eben mehr zu Hause sind, mit den Schäden. Wenn Sie nach oben rechts gehen bei den Schäden, fangen wir damit mal an und damit auch mit der ein bisschen traurigen Nachricht, dann sehen Sie, das haben Sie vielleicht gestern auch bei den Kollegen der Hannover Rück gehört, dass wir bei der Lebenrückversicherung den größten Corona-Schaden im ersten Quartal hatten mit 151 Millionen durch Übersterblichkeit. Von diesen 151 Millionen kommen mehr als 2/3 aus den USA. Das restliche Drittel, das verteilt sich auf Südafrika, Mexiko, Chile, Kolumbien, also Lateinamerika, wo ja ebenfalls das Virus wütet und eine entsprechende Übersterblichkeit produziert. Positive Effekte aus der Pandemie verzeichnen wir in beiden Retail-Geschäftsfeldern, also im Privat- und Firmengeschäft Deutschland, da sehen Sie unter dieser Kategorie Offsetting-Effekt 21 Millionen gerechnet und bei Retail International 25 Millionen. Das ist die Differenz zu einer normalisierten Schadenquote, die wir angenommen haben und ist für eine Indikation dafür, dass wir bei Corona auch positive Effekte haben. Die Gesamtsumme der Corona-Effekte sind 34 Millionen negativ in der Bottomline für unser Unternehmen im ersten Quartal. Besonderheit hier ist, dass in der Erstversicherung wir sogar in der Summe einen positiven Effekt haben, während der negative Effekt eben aus der Rückversicherung heraus resultiert. Kurz noch 2 Worte zum Ausblick. Joe Bidens Impfkampagne wirkt. Wenn wir in unsere Datensätze in der Rückversicherung sehen, sehen wir einen Rückgang der Sterblichkeit bereits im März, also der Übersterblichkeit in den USA. Die Impfkampagnen in Lateinamerika, Südafrika sind dagegen noch nicht so wirksam. Das wäre in der Summe erwarten wir aber eine Normalisierung und deutlich geringere Schäden in der Übersterblichkeit going forward. Vielleicht kleine Anmerkung, wir haben daneben auch noch in der Erstversicherung zum Beispiel in Polen auch Schäden aus Übersterblichkeit zu verzeichnen gehabt. Auf der Seite 7 finden Sie dann den Ihnen bekannten Überblick über das Großschadenbild im Konzern. Was ist hier zu sagen? Wir sind ja qua Unternehmensstruktur, da wir ja im B2B-Geschäft schwerpunktmäßig sind, auch stärker exponiert als viele andere Versicherungsgruppen gegenüber Naturgefahren. Wir hatten im ersten Quartal 287 Millionen Euro in Großschäden. Das zeitanteilige Budget hat 317 Millionen betragen, also wir haben 90% Budgetauslastung. Es ist noch im Budget, aber es ist schon auch nicht klein. In der Regel sind alle Segmente innerhalb ihres Budgets geblieben. Die einzigen, die oberhalb des Budgets waren, war die Industrieversicherung. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Auf Seite 8 sehen Sie dann nochmal den Überblick über die Combined Ratios. Was Sie hier sehen, ist einerseits umkringelt die 96,1 Combined Ratio auf Konzernebene. Und zweitens, der positive Outlier ist mein ehemaliger Verantwortungsbereich Firmenprivat Deutschland. Sie haben hier die 89,7 gehighlightet, nicht die 84,2, die Sie in den Zahlen finden, weil wir hier um diesen Effekt des Lockdowns, also die positive Frequenzverbesserung, bereinigt haben. Das Programm Kurs wirkt, oder anders formuliert könnte man sagen, seit mein Kollege übernommen hat, gehen die Profits richtig nach oben. Ja, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Kommen wir zu den Segmenten. Auf Seite 10 finden Sie das Industrieversicherungsgeschäft. Erstmal die positive Nachricht, wir wachsen 5%. Das ist das Specialty-Geschäft, was sehr, sehr schön sich entwickelt. Dann hatte ich bereits erwähnt, dass die Großschadenbelastung in dem Segment über dem Budget war, und das lässt natürlich eine Gesamtcombined-Ratio von 98,7 noch besser erscheinen, weil nämlich das bedeutet, dass wir im Frequenzschadenbereich, und das sind die Bereiche, die Sie in so einer Sanierung, die Edgar Puls und sein Team da hervorragend vorangebracht haben, sehen, dass wir da noch besser vorwärts gekommen sind. Also wir sehen uns hier auch gut auf dem Weg, das Ziel von 97 Combined Ratio mittelfristig, also nicht in diesem Jahr, aber mittelfristig, vielleicht im nächsten, eben zu erreichen. Auf der Investmentseite hat das Geschäftsfeld Industrieversicherung sehr von den Private Equity Erträgen, die ich eben schon erwähnt hatte, profitiert, was dann einerseits in einem aperiodisch hohen Investmentergebnis in diesem Quartal, was sich auch normalisieren wird über das Jahr, niederschlägt, und andererseits in der niedrigen Steuerquote, die sich aber ebenfalls normalisieren wird, niederschlägt. Kommen wir zu Retail Germany oder zu Privat- und Firmen Deutschland. Hier ist erstmal insgesamt zu sagen, ich hatte es schon angedeutet, ein deutlicher Anstieg der Gewinnsituation. Mein Kollege Christopher Lohmann hat ja die Strategie Go25 ausgerufen, die dann auch in Detail im Laufe des Jahres an verschiedenen Stellen noch mehr erläutert wird. Insgesamt ist zu sagen, dass das erste Quartal aber auch durch aperiodische Effekte beeinflusst war. Das soll jetzt die Leistung nicht schmälern. Aber Sie können nicht einfach dieses Quartalsergebnis mal 4 nehmen. Das würde ich mir zwar als Finanzer der Gruppe wünschen, aber wegen der vorgezogenen Realisate in der Lebensversicherung vor allen Dingen ist das nicht möglich. Der zweite Grund, warum das nicht möglich ist, ist, wir gehen davon aus, dass die Impfkampagne einen Erfolg haben wird, dass die Mobilität in Deutschland wieder auf das Normalmaß geht, und wir werden dann auch mehr Schäden zu begleichen haben, und ganz offen, wir sind auch Menschen, da freuen wir uns sogar drauf, wenn es wieder ein bisschen normaler wird. Auf der Seite 12 sehen Sie dann nochmal einen Aufriss auf der Schadenunfallseite. Da gibt es eigentlich zu dem Gesagten nicht viel zu ergänzen. Wenn wir auf die Seite 13 gehen, zu Leben, da hätte ich noch einen zusätzlichen Kommentar, und zwar auf der Wachstumsseite. Und zwar, Sie sehen dort ein -2%. Das liegt daran, dass wir ja mehr als die Hälfte des Lebensgeschäftes von der Bankensurance stammt, und einige unserer Bankpartner haben die Filialen geschlossen in dieser Lockdown-Phase. Das führt zu weniger Absatz, und das ist dann der Haupttreiber für den Rückgang hier auf der Prämienseite. Aber das bringt mich zu einer Sache, die ich leicht übersprungen habe und weil es ein schöner Erfolg der Kollegen ist, wo ich noch darauf hinweisen möchte. Wenn Sie doch nochmal in die Seite 12 zurückgehen und das Wachstum auf Schadenunfall sehen, dann sehen Sie hier, dass wir einerseits in der Motorversicherung Prämie verloren haben, aber andererseits sehr, sehr stark im Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen und bei den freien Berufen wachsen. Und das hängt stark damit zusammen mit unserer Unternehmenspolitik, bei der Betriebsschließung die Schäden auch zu zahlen. Also das hat zu einem positiven Rückenwind im Vertrieb geführt. Wir wachsen im Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen etwa doppelt so stark wie der Markt. Das passt natürlich auch zu unserer DNA, da kennen wir uns auch super aus. Und die Politik bei der Betriebsschließung hat hier ebenfalls nochmal Rückenwind gegeben. Wenn wir jetzt dann weitergehen zu Retail International, so sehen wir hier auch sehr gute Ergebnisse, wenn Sie sich die Combined Ratio ansehen, 93,9%, das ist wirklich exzellent. Aber auf der Wachstumsseite sehen wir natürlich an verschiedenen Seiten Corona-Impact. Wir wachsen also hier ganz, ganz leicht. Währungskursbereinigt wachsen wir allerdings um 8,1%. Was steht dahinter? In einigen Ländern, Türkei, Brasilien, haben wir erhebliche Währungsabwertungen, ja. die schönen Wachstumserfolge in den Ländern überdecken. Wenn man das nach Regionen aufspaltet, wachsen wir in Europa um 6% und verlieren in Lateinamerika 16%. Aber wie gesagt, währungskursbereinigt ist das 1,5%. Und in Lateinamerika, wenn man da auch mit den Kollegen spricht, da muss man einfach sehen, dass man dort in anderen Ökonomien unterwegs sind. Da gibt es nicht riesige staatliche Subventionsprogramme, die Folgen der Pandemie abmildern, sondern da ist die Wirtschaft wirklich runter. Wenn Sie sich so Neuwagenverkäufe, und da hängen zum Beispiel auch die Kfz-Versicherung an, in den Ländern angucken, dann haben Sie dort wirkliche Rücksetzer, da haben Sie wirklich friktionale volkswirtschaftliche Kosten. Ganz simpel, weil die Staaten auch teilweise einfach nicht das Geld haben, das, was bei uns beispielsweise in Deutschland zur Verfügung steht. Zu den Ergebnissen weiter von Retail International, da kann man einfach insgesamt sagen, sehr solider Trend. Die profitieren natürlich auch von Lockdown-Maßnahmen in den verschiedenen Ländern, sodass die Combined Ratio, wenn man jetzt um diesen Frequenzeffekt bereinigt, bei immer noch sehr guten 96,6 liegen werde, aber wie gesagt mit dem positiven Lockdown-Effekt unter 94. Das führt dann dazu, dass der Return on Equity mit 9% wirklich sehr, sehr ordentlich sind. Wenn wir auf Seite 15 dann kommen zu der Rückversicherung, da möchte ich jetzt nicht alles wiederholen, was die Kollegen der Hannover Rück gestern in ihrer Mitteilung gesagt haben. Also in der Summe kann man sagen, fantastisches Wachstum. Hannover Rück hat wirklich Rückenwind und das Vertrauen der Kundschaft. Es ist meines Erachtens der beste Rückversicherer der Welt. Das Ergebnis ist bei 408 Millionen. Das ist natürlich durch die Corona-Schäden stark noch belastet. Das wird sich allerdings im Laufe des Jahres normalisieren. Das Net Income, was auf uns entfällt, wenn Sie das mit den Zahlen von Hannover Rück gestern übereinanderlegen, müssen Sie immer berücksichtigen, dass wir hier nur die Hälfte gezeigt haben beim Net Income, weil das der Anteil ist, der auf die Talanx entfällt, ist mit 153 weiterhin, wenn man sich die Return on Equities anguckt, sehr, sehr gut. Lassen Sie mich jetzt abschließend noch zum Investment Income, zur Kapitalsituation und zu unseren Anstrengungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit eingehen. Kurz zum Investment Income auf der Seite 17, da muss ich Sie nochmal mit einer Tabelle ein bisschen quälen. Fangen wir erstmal damit an, dass die Gruppe wächst. Das sehen Sie unten in dem roten Kasten gegenüber dem Vorjahr, also ist mit dem Vorjahresquartal verglichen, wachsen die Kapitalanlagen nach Buchwerten um 7%. Nach Marktwerten haben wir ja auch immer die Schwankung des Kapitalmarkts noch mit da drin, da wächst sogar noch was stärker. Wir haben ein Wachstum des Investment Incomes, aber nur von 5%, also weniger als die Buchrendite. Und das liegt natürlich an den tieferen Zinsen, die sich schrittweise auch in unserem Ergebnis reflektieren. Wenn wir bei dem außerordentlichen Ergebnissen aber reingucken, haben wir einen deutlichen Anstieg, und das ist der beschriebene Effekt, den ich schon vorher gesagt hatte, im deutschen Lebengeschäft, wo wir einfach Realisate vorgezogen haben, um die Zinszusatzreserve letztendlich schon, also die Realisate hinzustellen für eine Befüllung, nicht nur in diesem Quartal, sondern über mehrere Quartale. In der Summe gibt es sonst eigentlich keine größeren Auffälligkeiten auf der Investmentseite. Auf der Seite 18 sehen Sie dann die Entwicklung unseres Eigenkapitals. Das ist natürlich hier noch durch IFRS 4 geprägt. Da ist ehrlicherweise dieser Eigenkapitalsausweis noch nicht ganz so aussagekräftig, wie er dann unter IFRS 17 sein wird. Wir haben den Net Asset Value oder den Buchwert pro Aktie gesteigert. Der liegt, wenn man den Goodwill inkludiert, bei über 41, wenn man ihn exkludiert, bei über 37 Euro. Wenn wir dann auf unsere Solvabilitätssituation kurz eingehen, ist zu bemerken, dass wir mit 206% am Jahresende, das sind jetzt keine Quartalszahlen, sondern Jahresendzahlen, wir oberhalb unserer Zielsolvabilitätsspanne von 150 bis 200% liegen, also echt sehr, sehr solide. Damit fühlen wir uns aber auch wohl. Wir werden uns hier in der Range, also auf jeden Fall mittelfristig, weiterhin konservativ positionieren, also am oberen Ende, weil wir schon davon ausgehen, dass mit dem Ende der Pandemie die ein oder andere Friktion, die durch staatliche Subventionsprogramme überdeckt war, zutage treten wird. Und wir wollen sehr solide die Sachen weiterentwickeln. Das gilt auch für unser Lebensgeschäft. Da sind ja häufig die Rückfragen im Mittel beträgt, also über alle vier Lebensversicherer in Deutschland, beträgt die Solvabilität ohne Transitionals gemessen 169% und ist damit auch in einem sehr ordentlichen Rahmen. Was hat sich geändert so ein bisschen? Das sehen Sie auf Seite 20, aber das ist was für Solvency II Genießer, die da tief reingehen. Sie sehen, wenn Sie das vergleichen mit den Vorjahreszahlen, würden Sie sehen, dass unsere Exponierung zu Credit Spread Schwankungen etwas geringer geworden ist. Und das ist auch ein Punkt, wo wir uns wohlfühlen. Wir haben sehr hohe Qualität in unserem Investmentportfolio, was, glaube ich, aber auch für einen Versicherer angezeigt ist, um ein guter Partner der Kunden zu sein. Auf Seite 21 kommen wir jetzt zu dem Thema, was Andreas Costa auch mit Leidenschaft im Konzern mit vorantreibt, wenn ich das mal ganz kurz bemerken darf. Das ist das Nachhaltigkeitsmanagement. Was haben wir uns vorgenommen? Das Besondere ist, wir haben uns vorgenommen, im liquiden Investmentportfolio, sprich im Bondportfolio, die CO2-Intensität um 30% bis 2025 zu senken. Das ist ein toughes Ziel, aber meine Ampega-Kollegen haben zugesagt, wir werden das schaffen und deshalb werden wir das auch eben umsetzen. Das ist verglichen mit 2020. Sie finden hier den ein oder anderen Wettbewerber, der auch Zahlen rauswirft, aber die sind dann häufig mit 2018, 2015 verglichen. Gegen 2015 oder 2018 wäre es nicht so anspruchsvoll. Das ist das, was ich damit unterschwellig oder ganz offen sagen wollte. Wir machen auch weiter bei unseren Infrastrukturprojekten, das sehen Sie unten rechts. Wir haben ja rund 3,7 Milliarden, davon 2 Milliarden in Renewable Energies. Herr Costa wollte nicht, dass ich auf die Folie noch draufschreiben lasse, dass wir ja auch nicht nur das E im ESG-Management betonen mit Renewable Energies, sondern auch das G, weil wir ja auch Gefängnisse finanzieren, die ja zur Durchsetzung der Governance einen Beitrag leisten. Also wir haben uns mal auf das Unkritische hier in der Selbstdarstellung beschränkt. Das ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern natürlich gesagt. Inhaltlich nehmen wir das Thema sehr, sehr ernst, nicht nur wegen der Reportingpflichten, die damit verbunden sind, sondern wir wollen hier einen Beitrag leisten und mehr am Handeln gemessen werden und werden da sicherlich auch schrittweise Dinge nach vorne bringen. Kommen wir zum Ausblick. Beim Ausblick Seite 23 bleibt erstmal die Dividendenpolitik, wie sie ist. Wir haben gesagt, von dem, was wir unter IFRS verdienen, wollen wir zwischen 35% und 45% ausschütten und die Dividende sollte immer mindestens auf Vorjahresniveau sein oder wachsen. Das werden wir so weiter behalten. Den Return on Equity haben wir unser Ziel leicht angehoben auf über 8%. Das Group Net Income, das hatte ich eingangs schon gesagt, wir glauben, dass wir an der oberen, also wir schätzen aktuell, dass wir so das obere Ende dieser Spanne erreichen können. Der Net Return on Investment wird im Verhältnis zum ersten Quartal runtergehen, weil er sich normalisiert. Und wachsen wollen wir currency adjusted 5%. Also da, das ist vielleicht noch ein bisschen konservativ. Schauen wir mal, wo wir da landen. Wir haben zurzeit an verschiedenen Stellen doch deutlich Rückenwind. Die mittelfristigen Ziele, die Sie auf der nächsten Seite sehen, sind unverändert. Fokus möchte ich legen da auf den EPS-Growth, also die Earnings per Share, wie die wachsen sollen. 5% haben wir gesagt im Durchschnitt, als wir das 2018 gesagt haben. Da sind wir von Werten gestartet, die ja bekannt sind. Und das führt dazu, dass wir weiterhin zuversichtlich sind, 2022 mehr als 1 Milliarde Ergebnis in der Gruppe zu erzielen. Und damit bin ich am Ende meiner Präsentation angelangt und freue mich darauf, wenn Sie jetzt Fragen haben.
Ja, ganz herzlichen Dank, Jan, auch für die netten Worte zum Thema Nachhaltigkeit. Wir eröffnen nun die Fragerunde. Herr König, können Sie die bitte einleiten?